SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandts und vor allem mit der Historikerin Annette Kehnel, Professorin an der Universität in Mannheim. Sie haben eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit geschrieben mit dem Titel Wir konnten auch anders. Sie haben viele Beispiele, vor allem aus dem Mittelalter, ihrem Spezialgebiet, wie Menschen ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, gerade auch mit Ressourcen der Natur, früher gelungen ist, etwa indem sie Naturgüter, Weideland oder einen Wald gemeinsam so bewirtschaftet haben, dass die Natur erhalten blieb, gesund blieb, nicht verbraucht wurde und künftige Generationen genauso davon profitieren konnten. Etwas großspuriger könnte man auch sagen, damit der Planet nicht ruiniert wird. Natur anders denken, so nennen wir diese Reihe in SWR Kulturgespräch. Und ich freue mich, Frau Kehnel, jetzt mit Ihnen darüber sprechen zu können, was wir von solchen vergangenen Konzepten der Nachhaltigkeit lernen können, um vielleicht heutige Ökologiekrisen besser meistern zu können. Herzlich willkommen zu dieser Sendung.
Ja, vielen Dank, Herr Brandts, für die Einladung.
Bevor wir einzelne Beispiele ansprechen, Frau Kehnel, gibt es etwas, das wir heute ganz grundsätzlich von früheren Generationen lernen können, etwa grundsätzlich eine andere Einstellung zu Ressourcen und Natur?
Lassen Sie mich mit Anna Amalia von Herzogin von Sachsen-Weimar beginnen, die 1775 in einer ersten Forstreform, die sie durchgesetzt hat, ganz klar formuliert hat, dass es darum geht, die Ansprüche der Posteriorität, die Ansprüche der Nachkommenschaften im Auge zu behalten, die Bewirtschaftung der Ressourcen durch die jetzige Generation so zu bewerkstelligen, dass die künftigen Generationen diese Ressourcen weiterhin nutzen können. Und das scheint mir eine Denkweise, die heute ganz oft mit dem Begriff des generativen Denkens und Verhaltens in Verbindung gebracht wird. Also so zu handeln, dass die Nachkommenschaft, die künftigen Generationen eine gute Lebensgrundlage haben. Und ich glaube, unsere Generation oder das Zeitalter des 21. Jahrhunderts riskiert gerade den Planeten für Menschen zumindest zu einem sehr unwohnlichen Ort werden zu lassen.
Wenn wir das lernen können von früheren Generationen, heißt das ja auch, dass wir es irgendwann verlernt haben.
Ja, das würde ich schon sagen. Also es wäre genau der Ansatz eigentlich, dass wir Nachhaltigkeit jetzt gewissermaßen nicht neu erfinden müssen, nicht entdecken müssen erst, sondern dass es etwas ist, was die Menschen verlernt haben, weil es eben Prioritäten gab, die wir in den letzten, manche sagen 2 Jahrhunderten, manche sagen 70 Jahre oder seit der Nachkriegszeit, seit der Erfindung der Wegwerfgesellschaft gesetzt haben. Also andere Prioritäten als die unserer Vorfahren. Effizienzsteigerung, zum Beispiel Produktivitätssteigerung, die Fokussierung ausschließlich auf Wirtschaftswachstum. Und dabei haben wir im Grunde die Dimensionen unseres Handelns aus dem Blick verloren, die wir als unbeabsichtigte Nebenfolgen einer einseitigen Verengung des Blickes auf eindimensionales Fortschrittsverständnis verloren haben. Also wir haben uns verloren gewissermaßen durch eine Verengung der Blickweisen auf Ziele, die für das langfristige Überleben von Homo sapiens nicht so günstig ist.
Ein Zitat, das ich in Ihrem Buch dazu gefunden habe, lautet: Nachhaltiges, ressourcenschonendes Verhalten und gemeinnütziges Denken hat jahrhundertelang das Handeln von Menschen bestimmt. Außerdem war Kreislaufwirtschaft eine Selbstverständlichkeit. Also alles, was wir heute dringend bräuchten, gab es schon einmal. Und jetzt habe ich mir versucht vorzustellen, wie ist das eigentlich, wenn Menschen, sagen wir zum Beispiel im Mittelalter, unseren Lebensstil beurteilen sollten, wie sie uns dann sehen würden. Würden sie unsere Technik bewundern, wie wir das alles geschafft haben, die Flüsse zu begradigen, das Weltall zu erobern oder in was für einem Schlaraffenland wir leben? Warmes Wasser kommt aus der Wand, Erdbeeren gibt es auch im Dezember. Oder würden diese Menschen uns angesichts des Raubbaus an der Natur und was Sie gerade erwähnt haben, die desaströsen Folgen, eher sagen, dass wir vielleicht sogar alle Todsünden so konsequent verfolgen, dass wir Opfer unserer eigenen Gier werden?
Sie haben das super auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, unsere Vorfahren, wenn wir uns denn sozusagen in ein Gespräch mit ihnen einlassen könnten, gleichzeitig würden sie sich sicherlich auch wundern. Und vielleicht ein Punkt, den man ergänzen könnte bei dem, was Sie gerade aufgezählt haben. Sie würden sich wahrscheinlich am meisten darüber wundern, warum wir nun so hilflos und oft auch so deprimiert sind angesichts der Krisen, der Polykrisen des 21. Jahrhunderts.
Dass wir unser Verhalten nicht einfach ändern können?
Sie würden sich wundern, warum tut ihr eigentlich nichts? Und sie würden sich auch wundern, weil wir haben so viele Instrumente, und so viel Technologie, wir haben die Social Media, wir haben Demokratien, wir haben Rechtssysteme, die wir nutzen können. Und es gibt so viele Instrumente, um im Grunde die Welt und die Politik und unser Verhalten dorthin zu lenken, wo wir es gerne hätten. Und gleichzeitig nutzen wir diese Instrumente aber offensichtlich einerseits unzureichend, aber vielleicht auch zu wenig.
Sie stellen in dem Zusammenhang eine ganz einfache, aber irgendwie auch sehr tolle Frage, sehr prägnant, nämlich, wer predigt euch eigentlich? Das waren tief religiöse Menschen, die natürlich von Predigten auch geistig gelebt haben, die auch vieles befolgt haben. Wer predigt uns eigentlich heute, dass wir so leben sollen, dass wir so wirtschaften sollen? Wer predigt uns Wachstum? Wer predigt uns Maßlosigkeit? Wer predigt uns Überfluss? Wer predigt uns diese Form von Mobilität? Was wäre da Ihre Antwort?
Es gibt sehr verschiedene Ebenen, diese Frage zu beantworten. Natürlich ist es der Wachstumszwang, also die Verpflichtung zum Wachstum, die uns gewissermaßen als internationale Player wettbewerbsfähig halten. Das heißt, wir brauchen eine Wirtschaft, die wächst. Und eine Wirtschaft, die wächst, die braucht Konsumentinnen und Konsumenten, die verbrauchen. Und sie braucht immer mehr. Das heißt, das System, in dem wir uns bewegen, ist eines, was auf immer mehr wollen ausgelegt ist.
Und die Predigt ist dann die Werbung oder was ist die
Ja,
Predigt?
Also deswegen müssen Unternehmen ja so viel in Werbung investieren, um eben dann auch eine Nachfrage am Laufen zu halten.
In dem Zusammenhang wiederum schreiben Sie, mit Bezug auf eine der 7 Todsünden, nämlich die Trägheit, dass es uns so schwer fällt, unsere Gewohnheiten zu ändern, ein Verhalten anders zustande zu kriegen und nennen das eine Entwicklungsstörung. So könnte man das auch bezeichnen, eine Entwicklungsstörung, die darin besteht, dass wir an dem gewohnten festhalten, an Grundsätzen, die man vor 200 Jahren in der Aufklärung entwickelt hat, an Lösungsansätzen, die man vor 150 oder auch 200 Jahren begonnen hat, in der Industrialisierung zu suchen. Entwicklungsstörung, ist das nicht ein bisschen hart?
Ja, man könnte es auch eine Entwicklungsverweigerung nennen, also das Verhaften in Rezepten des Erfolgs, in Erfolgsrezepten, die eben für eine bestimmte Zeit sehr wichtig waren. In der Psychologie redet man, glaube ich, auch von Glaubenssätzen. Und wir wissen alle, was passiert, wenn diese Unersättlichkeit überhand nimmt. Die Märchen sind voll von diesen Geschichten. Ja, also wenn ich unendlich viel esse, Bräugel, das Bild des Schlaraffenlandes macht es sehr schön deutlich.
Da liegt so ein fetter, überfressener Typ, der eigentlich komplett träge und handlungsunfähig ist.
Genau, und der auch ziemlich doof ist, muss man sagen. Das ist eigentlich diese Dummheit des Überflusses, die da zum Ausdruck kommt. Und irgendwann müssen wir lernen, und das ist vielleicht die nächste große Aufgabe, die vor uns liegt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, bestimmte Grenzen zu haben.
Und da suchen Sie jetzt Alternativen in der Vergangenheit?
Ich suche Alternativen in der Vergangenheit nicht, um sie nachzumachen, zu imitieren, sondern um unseren Vorstellungshorizont Richtung Zukunft zu erweitern. Weil ich glaube, die Krux für jede Entwicklung ist nicht etwa, dass ich es dann genauso mache wie, meine Eltern oder Großeltern, sondern eher die Inspiration, die daraus erwächst, dass ich weiß, ach stimmt, die haben es ganz anders gemacht. Und ich glaube, unsere größte Herausforderung ist, dass zu unserem Fortschritts- und Wachstumsnarrativ ganz, ganz stark dazu gehört, wir haben ja leider keine Alternativen.
Also einerseits keine Alternativen heute, meinen Sie, weil vieles, was Sie vorhin auch geschildert haben, als alternativlos gilt. Das Mittelalter ist aber auch keine Alternative. Also gibt es etwas, was wir strukturell lernen können oder Grundsätze des Denkens?
Um nochmal zur Klarstellung, ich würde sagen, dass der Mythos Alternativlosigkeit eine der Gründe für unsere Entwicklungsverweigerung ist. Und deswegen versuche ich als Mittelalterhistorikerin, Lebensweisen und Wirtschaftsformen der Vergangenheit zu erforschen und auch so zu beschreiben, dass wir dadurch unseren Vorstellungsraum erweitern, dass es eine Schulung im Langfristdenken ist, wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen. Dahingehend, dass wir sehen, okay, 20 Generationen vor unserer Zeit, da gab es tatsächlich funktionierende Bewirtschaftung von Ressourcen, Wäldern, Gewässern, Weideland. Das hat funktioniert. Und vielleicht gibt es ja wieder in der Zukunft auch Möglichkeiten der gemeinsamen Bewirtschaftung von Ressourcen, ohne die zugrunde zu richten.
Dann schauen wir uns das vielleicht mal als erstes Beispiel an, Frau Kennel. Auch ausgehend von dem Satz, den Sie schreiben, Nachhaltigkeit wurde im Wald erfunden. Und zwar lange bevor der Begriff geprägt wurde, 1713 durch Hans Karl von Karlowitz, haben Menschen das schon praktiziert in sogenannten Waldgenossenschaften oder Heingereiden in der Südpfalz oder Holzgerechtigkeiten auf der Schwäbischen Alb. Ich war vor vielen Jahren mal in so einer in der Nähe von Zwiefalten in einem kleinen Dorf, wo der Wald ehemals Klosterbesitz Zwiefalten dann wieder übergegangen ist in den Gemeindebesitz nach der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts und die Leute dort beschlossen haben, dass sie zurückkehren zu ihrer alten gemeinsamen Waldbewirtschaftung aus dem Mittelalter. Mhm. Und was ich vor allem erinnere, ist, dass es dort ganz klare Regeln der gemeinsamen Bewirtschaftung gab. Also zum Beispiel, wie viel Holz maximal aus dem Wald geholt werden darf.
Ja.
Oder wie viel Arbeitsleistung der Einzelne mindestens zu erbringen hat und wie man sich freikaufen kann, wenn man gerade verhindert ist, zum Beispiel krank ist. Außerdem gab es eine klare Organisationsstruktur, erinnere ich. Die hatten regelmäßige Treffen, eine jährliche große Sitzung, wo wieder neu festgelegt wurde, dem Wald geht so und so, wir können so und so viel rausholen, weniger oder mehr als im vergangenen Jahr. Und was ich besonders auffällig fand, dass es den Leuten nicht um Naturschutz ging.
Sondern um Überleben. Es ging eigentlich um eine Überlebensstrategie dabei. Sehr schön, ja. Also nur weil das Wort Nachhaltigkeit im Mittelalter nicht existierte, heißt es nicht, es gab sie nicht. Es gab vernünftiges Management von Ressourcen, zum Beispiel der Wälder.
Aber warum sind die denn jetzt so besonders gelungen? Weil die so langfristig gewirtschaftet haben? Weil die eine Langfristökonomie betrieben haben? Ein Begriff, den Sie vorhin gerade ins Spiel brachten?
Naja, sie sind deswegen gelungen, weil es offensichtlich irgendwie möglich war, das Überleben einer Gemeinschaft in Interaktion mit der Naturressource Wald so auszubalancieren, dass sowohl die Menschen als auch der Wald irgendwie wechselseitig miteinander klarkamen. Ja?
Also die Lebensgrundlage für die Menschen erhalten, eben nicht Naturschutz betreiben und gleichzeitig aber den Wald erhalten, damit die Lebensgrundlage für Menschen auch in der nächsten, übernächsten oder fünften Generation erhalten bleibt.
Ja, das ist vielleicht die Krux, weil Sie sagten es gerade, Naturschutz. Also Naturschutz hat lange, vor allem im 20. Jahrhundert, für uns ja diesen Beigeschmack gehabt. Da ziehen die Menschen den Kürzeren. Ja? Wir müssen die Natur schützen und deswegen verzichten. Aber heute sehen wir das genau umgekehrt, weil wir sehen, wir Menschen sind ja ein Teil der Natur. Wir haben ja ohne die Natur eigentlich keine Überlebenschance. Ja?
Aber die Menschen damals haben ja verzichtet. Also gerade in dieser Holzgerechtigkeit, wie sich das nannte, in der Nähe von Zwiefalten, haben die eindeutig auf Gewinne verzichtet. Die hätten ja viel mehr Holz schlagen können. Die hätten das Holz verkaufen können. Die haben Brennholz gebraucht, die haben Bauholz gebraucht. Die hätten ja Reibach machen können, ganz einfach. Haben aber drauf verzichtet. Und das ist vielleicht eine Lehre, die man daraus ziehen kann, dass man auf kurzfristigere Gewinne auf jeden Fall verzichten muss, wenn man überhaupt so einen Wald nachhaltig bewirtschaften will.
Ja klar, aber ich meine, die Frage ist halt, ob Sie die langfristige Bewirtschaftung bzw. die langfristige Nutzbarkeit mit einkalkulieren in Unternehmensbilanzen. Und ich denke, das wiederum ist ja pures Eigeninteresse. Ich meine, Sie haben doch als Nutzerin oder als Nutzer des Waldes ein Interesse daran, dass Ihre eigenen Kinder den auch noch nutzen können. Deswegen fällen Sie nicht beliebig die Eichen, sondern Sie haben einen klaren Plan und eine klare Langfristperspektive, wann welche Eiche wirklich auch gefällt werden kann oder welcher Baum und wie viele stehen bleiben müssen, damit eben die nächste Generation und die übernächste auch noch was von diesem Wald haben. Und deswegen denke ich, die Einpreisung von Langfristeffekten unternehmerischen Handelns in die Unternehmensbilanzen. Das ist eine Richtung, in der übrigens auch heute einiges an unternehmerischer Initiative geht, dass man eben diese Langfristfolgen im Hinblick auf die Natur, aber auch auf die sozialen Folgen unternehmerischen Handelns mit einpreist.
Ist denn Verzicht damals dann positiv bewertet worden? Also jedenfalls diese Form von Verzicht. Heute hat Verzicht eine absolut negative Konnotation, wird als Belastung empfunden, als Einschnitt.
Ja, der Verzicht ist natürlich eine der als größte sozusagen Bedrohung unserer Freiheiten, unserer so hart erkämpften Freiheiten gesehenes Problem. Ja, also wenn jemand von mir erwartet, dass ich verzichte, dann schränkt er mich in meiner Freiheit an. Und Freiheit ist nun mal seit der Aufklärung sozusagen das höchste Gut, was wir als Menschen für uns in Anspruch nehmen. Jetzt ist die Frage, wie sozusagen individuelle Freiheit und kollektive Freiheit. Freiheit ist immer auch ein kollektiver Aushandlungsprozess. Und in diesen Waldgenossenschaften der Vormoderne, da wurden Freiheiten eben kollektiv ausgehandelt. Und Verzicht ist als eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit viel einfacher zu leben, als wenn jeder für sich dann immer entscheiden muss. Also diese Frage,
Selbstverständlichkeit ist ja der eigentliche Punkt.
Die Selbstverständlichkeit und dann, Sie haben das ja auch erwähnt, diese jährlichen Treffen, in denen dann die Regeln der Bewirtschaftung für das nächste Jahr festgelegt werden. Da werden wichtige Zukunftsentscheidungen gefällt. Da ist auch eine gemeinschaftliche Rückversicherung über die Sinnhaftigkeit dessen, was wir hier tun, die dazugehört.
Und jetzt kommt noch ein Aspekt dazu, im Verhältnis zur Natur, selbst wenn Naturschutz gar nicht im Mittelpunkt der Leute stand, sondern die Erhaltung der Lebensgrundlage, dann lese ich bei Ihnen ein ziemlich interessantes Zitat aus dem Jahr 1790, und zwar von Heinrich Kotter, dem Gründer der Sächsischen Forstakademie, der gesagt hat, entscheidend sei, der Natur zu folgen, die sich von uns kein Gesetz vorschreiben lässt, uns jedoch erlaubt, ihren Gesetzen nachzugehen.
Schöner Satz, gell?
Ja, das heißt ja, dass man den Kreisläufen der Natur folgt, den Wald nicht übernutzt, die Böden nicht auslaugt. Und wenn man es aber trotzdem tut, die Böden auslaugt, den Wald übernutzt, dann produziert man ja Folgekosten, Umweltfolgekosten könnte man das nennen. Das bedeutet ja, dass die Menschen früher diese Folgekosten bereits eingepreist haben.
Ganz genau. Im Unternehmenssprech nennt man das Externalitäten internalisieren.
Und dann ist es aber auch kein Verzicht auf Gewinne mehr, sondern dann hat man ja eigentlich die wahren Kosten ermittelt.
Ja, aber genau diese Perspektive, dann ist es eigentlich gar kein Verzicht auf Gewinne. Die geht dann verloren, wenn ich in einem System lebe, was Quartalszahlen fixiert funktioniert, wo ich jedes Vierteljahr bessere Zahlen liefern muss und Steigerungen liefern muss, da kann ich mir nicht leisten, langfristige Folgekosten einzupreisen, weil die würden ja meine Unternehmensbilanz erst einmal negativ beeinflussen.
Also börsennotierte Holzgerechtigkeiten wären ein Widerspruch in sich.
Es sei denn, und das finde ich sehr, sehr interessant, wir beginnen, und da gibt es ja Vorschläge auch dazu, die Rechte der Natur festzuschreiben. Es gibt ja Initiativen, die auch Flüssen oder Wäldern eigene Rechte zuschreiben. Das heißt, wenn ich diesem Fluss Schaden zufüge, muss ich dafür zahlen.
Ich würde an dieser Stelle, weil es jetzt ziemlich großartig klingt, mal die Gegenbeispiele anführen, weil das klingt ja so, als wäre mit der gemeinsamen und gemeinschaftlichen Bewirtschaftung von natürlichen Ressourcen auf jeden Fall Nachhaltigkeit verbunden. Mhm. War aber nicht so. Es gibt zum Beispiel den Schönbuch. Die völlige Überweidung und Ausplünderung dieses riesigen Waldgebiets in der Nähe von Tübingen. Heute ist es wieder ein riesiges Waldgebiet. Mhm. Als Goethe 1797 im September in die Schweiz reist, schreibt er in sein Tagebuch, als er den Schönbuch durchquert, hier und da ein Baum. Und das hat damit zu tun, dass die 70 Anrainergemeinden dieser sogenannten Schönbuchgerechtigkeit im 18. Jahrhundert, als es Holzknappheit gab, weil der Papierbedarf unter anderem gestiegen ist, weil die Bevölkerung gewachsen ist, es musste immer mehr Bauholz heran und weil sie das Vieh in den Wald getrieben haben, diesen Wald ausgeplündert haben. Hinzu kam noch, dass es ein fürstliches Jagdrevier war. Man hat also viel Wild gehalten, es wurden die jungen Bäume weggebissen und am Ende war der Wald weg, obwohl es diese gemeinsame Allmende-Bewirtschaftung gab. Wenn man jetzt den Schluss daraus zieht, kann man ja fragen, welche Regeln müssen gelten, auch in so einer gemeinschaftlichen Nutzung, damit genau das nicht passiert.
Super Beispiel, der Schönbuch, ja. Zwei ganz klare Prämissen, die wir hinterfragen müssen. Also, gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Ressourcen oder von Wäldern, Wässern und so weiter ist keine Garantie für den Erhalt dieser Ressource. Das ist ganz, ganz klar. Also, Commons- oder Allmendegüter sind nicht per Definition einer besseren oder nachhaltigeren Nutzung ausgeliefert. Ganz im Gegenteil. Und das Beispiel, was Sie jetzt bringen mit dem Schönbuch, das wäre ein klassisches Beispiel für das, was Garrett Hardin 1968 die Tragödie der Allmende genannt hat.
Und das war ein Biologe.
Er war ein Biologe, ja. Und er sagt, was von allen gemeinsam genutzt wird, wird von allen gemeinsam vernachlässigt. Und dieses Konzept der Tragödie der Allmende, das stammt genau aus dieser Zeit. Jetzt ist allerdings der Schönbuch und die Geschichte, die Sie beschreiben, eine Geschichte aus dem späten 18. Jahrhundert. Es ist die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, in dem dieser Raubbau am Wald hier stattgefunden hat. Und das ist das Zeitalter der großen Holznot. Die Dampfmaschine war erfunden worden. Und die Dampfmaschine, die erhitzt im Grunde Wasser, um mit dem Dampf dann bestimmte Maschinen, Sägewerke oder Wasserpumpen oder was immer anzutreiben. Ja? Aber irgendwie muss das Wasser erhitzt werden und das Wasser wird über dem Feuer erhitzt. Und um das Feuer zu machen, brauche ich Holz oder Kohle, je nachdem. Das heißt, die Nachfrage nach Holz ist stark gestiegen. Nicht etwa, weil die Bauern zu dumm waren, den Wald ordentlich zu bewirtschaften, sondern weil die Anreize, die ihnen gesetzt wurden, solche waren, die diese alten Regeln der Commons-Wirtschaft oder der genossenschaftlichen Bewirtschaftung immer mehr ausgehöhlt wurden.
Aber dann haben die ja auch Handel damit betrieben.
Ja, die mussten ja Handel damit betreiben. Und sie wurden gewissermaßen, also die Rechte der Genossenschaften, die wurden in aller Regel meistens konflikthaft dann auch vor Gericht immer wieder in Frage gestellt. Ich kenne ein Beispiel aus den Heingereiten in der Pfalz, im Siebeldinger Wald zum Beispiel. Also es kommt ständig zu Regelverstößen gegen die eigentlich alt hergekommenen Regeln in diesen Genossenschaften. Und dabei werden dann systematisch eigentlich diese Regeln in Frage gestellt. In den Gerichtsprozessen merkt man, dass damit die Autorität dieser Genossenschaften untergraben wird.
Und die funktionieren dann ja auch am besten, wenn sie für sich wirtschaften oder ein bisschen anders ausgedrückt, wenn sie autark sind und wenn sie Subsistenz betreiben. Das ist ja auch ein Vorbehalt, der oft gegenüber Allmenden geäußert wird, dass sie, sobald sie sich öffnen, sobald sie an einem Marktgeschehen teilnehmen oder teilnehmen müssen, dazu gezwungen werden, wie in dem Beispiel, das Sie geschildert haben, dass sie dann eigentlich ihre alten Regeln der Nachhaltigkeit nicht mehr durchhalten können. Im Umkehrschluss bedeutet es, solange das lokale Gemeinschaften sind, stabile Gemeinschaften, wo man weiß, die Enkel und die Kindeskinder werden auch noch den Wald auf diese Weise nutzen wollen, funktioniert das Ganze. Wenn Migration, wenn größere Märkte dazukommen, dann hat man ein Problem.
Ja, man könnte es aber auch umgekehrt formulieren und es wäre im Grunde die Erkenntnis, die Eleonore Ostrom, eine Ökonomin, den Ideen der Tragödie der Allmende entgegengesetzt hat. Sie hat untersucht, unter welchen Bedingungen Commons funktionieren, am Beispiel der Krabbenfischerei in Nordamerika. Und sie sagt, eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren der Allmende sind klare Grenzen und die Anerkennung dieser Nutzungsgemeinschaften durch die zugehörigen Autoritäten.
Also es gibt dann eine Beschränkung des Zugangs, also wer darf an der Allmende teilnehmen?
Ja, natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem noch wichtiger als die Zugehörigkeit ist, ich muss mich an die Regeln halten.
Aber die müssen durchgesetzt
so
werden.
So ist es und die werden durchgesetzt durch Kontrolle. Also wir sagen heute Monitoring, das wäre eine weitere ganz wichtige Bedingung. Monitoring und die Möglichkeit der Sanktionierung. Wenn ich mich nicht dran halte, fliege ich raus.
Also Commons oder Allmenden können gut funktionieren unter bestimmten Voraussetzungen, die Sie jetzt genannt haben.
Naja, es muss Regeln geben, die sich die Nutzungsgemeinschaft gemeinsam immer wieder gibt und die vor allem ganz wichtig anpassungsfähig sind an die Bedingungen, die klimatischen Bedingungen, an die Nachfrage und so weiter. Ja, das wäre vielleicht noch ein weiterer Punkt, über den wir uns unterhalten sollten, dass die Flexibilität von Regeln ganz, ganz wichtig ist.
Ja, das haben Sie am Beispiel der Bodenseefischerei aufgezeigt. Der Bodensee, bis heute ein internationales Gewässer, jedenfalls der Obersee. Da gibt es drei Anrainerstaaten, Schweiz, Österreich, Deutschland. Das war im Mittelalter auch schon ähnlich. Da gab es dann halt Herrschaften, die das Recht zur Nutzung hatten. Das waren die großen Klöster wie St. Gallen oder auch die Zisterzienser in Salem zum Beispiel. Das waren die freien Reichsstädte wie Konstanz oder Überlingen. Und dann gab es noch zwei Grafen, die auch das Recht hatten. Und es gab eben die Fischerzünfte, die mit eingebunden wurden, mit ihrem Erfahrungswissen immer wieder sagen konnten, der Felchenbestand ist so und so, der Egli-Bestand geht gerade zurück, sollten wir vielleicht nicht so viel fischen. Und die haben dann ihre Regeln immer weiter so angepasst und das ist der Grund des Erfolgs.
Ja, also der Bodensee ist ein wunderbares Beispiel und es gehört zu den faszinierenden Befunden eigentlich der Geschichte, dass man hier beobachten kann, dass seit dem, sagen wir, 14. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert im Grunde diese Ressource See gut befischt wurde, effizient befischt wurde, ohne sie je zugrunde zu richten, also ohne sie auszubeuten. Und diese genossenschaftliche Bewirtschaftung, deren Geheimnis ist in der Tat die Anpassung dieser Regeln regelmäßig auf Fischertagen. Einmal im Jahr haben die sich getroffen. Und das Seltsame ist, warum haben wir das so lange nicht so richtig beobachtet als Historikerinnen? Weil es waren Gesetze, die ja immer wieder geändert wurden. Und diese Fischerordnungen, die liegen in den Archiven der Stadt Konstanz, aber auch in Lindau, auch in St. Gallen gibt es diese Fischerordnungen. Lange haben wir gedacht, das kann ja kein gutes Gesetz sein, wenn man es ständig ändern muss.
Ach, das wurde als Zeichen des Misserfolgs gewertet, genau. Und nicht des Erfolgs.
Genau, es sind sozusagen Gesetze, die taugen ja nichts, wenn man sie ständig ändern muss. Mhm. Heute würde man das genau umgekehrt sagen. Ihre Flexibilität und die Anpassung an konkrete Bedingungen ist vielleicht sogar ein wesentlicher Grund für den Erfolg.
Aber jetzt sind die ja vor dem Problem gestanden, vor dem wir heute oder in den letzten, sagen wir mal, 50, 60 Jahren auch gestanden sind. Nämlich, die Bevölkerung ist extrem gewachsen. Es gab immer mehr Leute, die Fisch essen wollten, Grundnahrungsmittel am Bodensee. Es gab auch immer mehr Fischer. Aber der Fischbestand, der wächst ja nicht in dem gleichen Maße exponentiell. Also mussten die irgendeinen Kompromiss finden oder Kompromisse finden.
Ja, im Grunde so wie heute auch. Also derzeit übrigens dürfen sie keine Fältchen fischen im Bodensee, weil eben der Bestand sehr zurückgegangen ist. Die Frage, wie wir eine stetig wachsende Bevölkerung ernähren, die wird ja ganz oft als Basta-Argument gegen jede Form der Einschränkung oder der sinnvollen Nutzung von Ressourcen ins Spiel gebracht. Viel, viel wichtiger ist das Problem der Logistik und der Verteilung. Derzeit werden ja 30%, bis zu 30% der produzierten Lebensmittel vernichtet. Und das ist das Problem, also dass wir all diese effiziente Ausbeutung von Ressourcen, von Böden, vom Atlantik und so weiter, dass wir die bräuchten, um die Menschen zu ernähren, das ist ein Mythos. Ja, es sind einfach so Totschlagargumente, die ins Feld geführt werden. Es scheint unseren freien Märkten nicht zu gelingen, effizient zu verteilen.
Das konnten die besser in ihrer Allmende, die haben das effizienter verteilt und mussten deswegen nicht dieses immense Wachstum anstreben, meinen Sie?
Ich würde es umgekehrt formulieren, dieser Zwang zum Wachstum, der verhindert oft die effiziente Verteilung, weil es geht ja nur darum, dass ich produziere und es dann irgendwie teuer verkaufe. Aber es ist erst ein sekundärer Gewinn, wenn Sie logistisch dafür sorgen, dass alles auch verbraucht wird. Verkauft ja, aber verbraucht nicht.
Ist Ihr Appell an die Nachhaltigkeit mit Rückgriff und mit Rückblick auf frühere Modelle wie die Bodenseefischerei über Jahrhunderte oder Haingereiden, Holzgerechtigkeiten im späten Mittelalter zum Beispiel, dann zugleich auch ein Plädoyer für eine Postwachstumsgesellschaft?
Ich bin mir nicht so sicher, ob die Postwachstumsgesellschaft die Lösung ist. Aber vielleicht gibt es ja ökonomische Modelle einer Zukunft, die wir jetzt noch nicht sehen können, die aber ja von vielen Seiten entwickelt werden und vorgeschlagen werden. Ja. Also die Donut Economy von Kate Roberts, einer Ökonomin in Oxford zum Beispiel, die ganz klar zeigt, dass Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen durchaus möglich ist. Wir müssen es wollen, das ist das Problem. Und derzeit wird dieses Wollen eben ja verhindert, dadurch, dass wir an Erfolgsrezepten der 50er und 60er Jahre der Nachkriegszeit festhalten, wo es um Aufbau und Wirtschaftswachstum auf Teufel komm raus ging.
Damit sind wir ja jetzt eigentlich im Kern des Problems. Man weiß, es funktioniert im Kleinen, es funktioniert auch im etwas größeren Maßstab, Bodenseefischerei. Und dann kommt 1987 die sogenannte Brundtland-Kommission und zieht dieses Prinzip, dass man die Ressourcen für künftige Generationen erhalten muss, eigentlich in einen globalen Maßstab. Spricht dann von Global Commons. Klingt auch erstmal sehr überzeugend, weil es Dinge gibt, die wir gar nicht selber herstellen können, auf die wir aber alle angewiesen sind. Wasser zum Beispiel. Auch die Weltmeere dürfen auch nicht übersäuern, wenn wir den Planeten nicht ruinieren wollen.
Die Atmosphäre zum Beispiel. Jetzt gehört sie gerade Starlink und wird total vermüllt von einem einzigen sehr, sehr reichen Menschen.
Ja, ein weiterer Grund, das vielleicht als Commons zu behandeln, so wie eben auch die Böden und wie die gesunde Luft zum Atmen logischerweise. Jetzt fragt man sich aber Global Commons, die ganze Welt als Allmende oder zumindest diese Grundbestandteile als Allmende zu behandeln. Wie soll das gehen?
In der Tat wäre das ein Punkt, an dem wir von unseren Vorfahren oder von den Gesprächen mit den Vorfahren tatsächlich auch inspiriert werden können, weil das Wissen, dass wir nur mit der Natur eine Zukunft haben, war vielleicht damals viel, viel ausgeprägter, weil die Natur einfach ganz spürbar für uns, also für die Menschen, auch einfach am längeren Hebel saß. Ja, da wusste man eben, dass im Zweifel die Natur immer gewinnen wird. Wir haben das heute ausblenden können. Wir haben es vorhin erwähnt. Wir haben die Flüsse begradigt. Wir haben den Luftraum erobert. Wir haben es uns hier sehr, sehr gemütlich gemacht auf dem Planeten, auf Kosten der Natur. Und wir haben gedacht, wir können sie irgendwie unterwerfen. Aber jetzt schlägt dann die Natur doch irgendwie zurück. Sie meint es ja gar nicht böse, dass es jetzt gerade so heiß ist zum Beispiel. Das ist ja kein böser Wille der Natur, sondern es sind einfach Folgen von klimatischen Veränderungen, die wir jetzt spüren. Ja? Die Menschen leiden und wir wissen alle, dass wenn solche Hitzewellen regelmäßiger werden, dass das natürlich eine enorme Einschränkung der Lebensqualität für viele bedeuten würde oder auch Versorgungskrisen zur Folge haben wird, Migrationsströme weiter bestärken wird und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Ja? Also wenn wir unsere Gärten nicht mehr gießen dürfen, das nehmen wir noch in Kauf. Aber wenn es dann irgendwann nicht das Wasser rationiert wird, dann wird es schwierig. Ja? Das heißt, wir spüren hin und wieder jetzt, dass die Natur dann doch am längeren Hebel sitzt. Ja? Und ich denke, dass der Austausch oder das Gespräch mit den vormodernen Menschen uns in der Gegenwart unserer Spätmoderne oder Postmoderne oder wie wir es nennen, wohltun würde, weil wir merken jetzt, dass die Paradigmen dieser Moderne, die halt auch in die Jahre gekommen ist, die schon sehr alt sind, dass die doch vielleicht nicht so gut sind, wie wir dachten, weil wir jetzt eben wieder merken, wir sitzen mit der Natur in einem Boot. Wir sind Teil der Natur und können nur mit ihr überleben und nicht ohne sie.
Also, dass da im großen Maßstab was aus dem Gleichgewicht gerät oder schon geraten ist, in vielerlei Hinsicht, also man sieht es natürlich bei dem Artensterben, ich glaube, Botaniker sprechen von dem 6. oder 7. großen Massensterben in der Erdgeschichte, das wir gerade erleben. Mhm. Und das von uns Menschen ausgelöst ist, das nicht von Naturkatastrophen ausgelöst ist, von Vulkanausbrüchen oder Meteoriteneinschlägen, wie frühere Epochenbrüche in der Naturgeschichte, sondern eben jetzt von uns. Ja. Dann weiß man, irgendetwas ist aus dem Gleichgewicht geraten in diesem sogenannten Anthropozän. Eigennutz, Gemeinwohl, Naturwohl. Ist aus dem Gleichgewicht geraten. Bei der Bodenseefischerei, um das Beispiel nochmal ins Spiel zu bringen, war es ja aber Jahrhunderte im Gleichgewicht. Wie haben die diese Balance hingekriegt?
Es wäre jetzt, ich möchte nicht ein Bild von einer mittelalterlichen Idylle hier in den Raum stellen, ganz im Gegenteil. Dass das gewissermaßen keine konfliktfreien Happy-Go-Lucky-Communities waren, sondern natürlich wurde immer wieder alles auch über konfliktäre Begegnungen ausgehandelt. Aber wichtig war das gemeinsame immer wieder Verständigen darauf, dass wenn wir es übertreiben, dann kommt der See aus dem Gleichgewicht. Es geht immer in diesen Ordnungen ganz interessant um den Begriff, wir müssen die Unordnung im See vermeiden. Das schreibt der Konstanzer Zunftmeister an seinen Kollegen in Überlingen einmal sehr schön, dass wenn sich alle an diese Regeln halten, dann werden wir nächstes Jahr oder in den nächsten 2 Jahren wieder genügend Fische haben.
Und die Ordnung ist erhalten, wenn man den Gesetzen der Natur folgt oder sie zumindest so weit respektiert, dass es nicht aus dem Gleichgewicht gerät.
Ja, und wir haben jetzt in der Moderne die Idee oder die Vorstellung gehabt, wir können die Natur unterwerfen.
Ja, ihr regelrecht den Krieg erklären, hat Voltaire gesagt, um diese Unwägbarkeiten in den Griff zu kriegen. Ja, auch die Gefahren, die von der Natur ausgehen, sie beherrschen, unterdrücken.
Genau. Und wir haben es weit gebracht damit, die Gefahren der Natur zu beherrschen, zu unterdrücken. Seit der Erfindung des Blitzableiters haben wir nicht mal mehr Angst vorm Gewitter, ja, weil die Angst vor der Natur wurde uns genommen. Aber jetzt so langsam kommen wir auf die Idee, dass wir doch wieder Respekt einflößende Erfahrungen machen. Also ich plädiere einfach dafür, was können wir von unseren Vorfahren in der Vormoderne lernen? Ein Verständnis für die Natur, das uns daran erinnert, wir haben nur gemeinsam eine Überlebenschance. Nachhaltigkeit, Umweltschutz ist kein nice to have, sondern eine Überlebensstrategie. Und letztlich sogar eigennützig. Um zu überleben, es nutzt uns selber, müssen wir uns einfach intelligent und nachhaltig im Umgang mit unserer Mitwelt verhalten.
Da schreiben Sie jetzt den großen Satz, es wird Zeit, dass die Natur wieder vorkommt in unseren Meistererzählungen. Also Meistererzählungen sind so ökonomische Erzählungen wie die unsichtbare Hand des Marktes oder politische Erzählungen wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Französische Revolution. Und in welcher Form soll jetzt Natur in unseren großen Erzählungen, in unseren Meistererzählungen Ihrer Meinung nach wieder vorkommen?
Ein Wissen darum, dass diese Natur vorkommt, die finden sich ganz oft in dem, was wir heute religiöse Texte nennen. Franz von Assisi ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Bruder Sonne, Schwester Mond, Mutter Erde, sein Sonnengesang, die Verehrung der Natur und die Betrachtung des Menschen als Teil einer Familie, der Zugehörigkeit zu Tieren, Pflanzen, die ist, glaube ich, sehr, sehr präsent, nicht nur in religiösen Texten. Also dieses Bewusstsein, dass wir eine Zugehörigkeit zur Natur haben, das gibt es ja. Und Ihre Frage, wie wir dieses Bewusstsein wieder mehr in unsere Theorien und Praktiken bringen.
Also auch politisch und ökonomisch wirksam machen natürlich.
Ja. Da gibt es schon sehr viele Initiativen. Die einen, da geht es um die Einpreisung von Natur in Unternehmensbilanzen, also das ist die sogenannte Value Balancing Alliance.
Also da löst man es über die Ökonomie und genau, die eigentlichen Kosten.
Das wäre ein Versuch, der ist umstritten, weil es manche, die sagen, das wäre unklug, das zu tun, weil das bestimmte Werte nicht, die kann man nicht ökonomisieren, ja, was wir auch sehen, also jetzt der Natur eigene Rechte zu geben. Das scheint mir ein sehr vielversprechender Ansatz, weil wir da im Grunde die Instrumente und die Mittel, die wir in der Gegenwart haben, einfach benutzen und nicht darauf warten, dass irgendjemand mit einer neuen Weltordnung vom Himmel fällt und auch nicht auf eine globale Regierung hoffen müssen. Ja. Insgesamt könnte ich mir auch vorstellen, jedenfalls aus den Gesprächen, vor allem mit den Studierenden auch und mit den Angehörigen der nächsten Generation, dass bei vielen jungen Menschen da auch ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderes Weltverhältnis eine größere Stimme hat als vielleicht die Generation, also meine Generation der Babyboomer, die so aufgewachsen sind in einem sehr kompetitiven No alternative, wir müssen uns strecken und wir müssen in die Hände spucken und das Bruttosozialprodukt erhöhen. Ja? Ich verspreche mir einiges davon, dass die nächsten Generationen da vielleicht andere Prioritäten setzen und irgendwann mit den Füßen abgestimmt wird. Und deswegen appelliere ich immer gerne an mich selber auch und an Angehörige meiner Generation, dass wir uns doch darauf einlassen, dass es vielleicht nicht die Modelle sind, mit denen wir groß geworden sind, die die Zukunft unserer Kinder rettet. Das ist ein großer Irrtum. Ja? Wir erziehen unsere Kinder so, dass sie die Probleme lösen können, die wir hätten gerne gelöst hätten. Ja? Aber das 21. Jahrhundert braucht andere Lösungsvorschläge. Und sich darauf einzulassen, scheint mir eine der größten Herausforderungen für meine Generation.
Als Historikerin, als Mittelalterhistorikerin sind Sie ja auch Spezialistin für die großen Bögen der Geschichte, die Longue Durée. So haben Sie auch die Longue Durée des Krisenbewusstseins mal in den Blick genommen. Das beginnt mit dem Bericht des Club of Rome vor mehr als 50 Jahren. Es beginnt mit den Studien der großen Ölkonzerne wie BP und Shell zu Klimakrise und zur Erderwärmung, die sich sehr, sehr präzise bewahrheiten über 50, 60 Jahre jetzt mittlerweile schon. Es ist auch das Artensterben, der Verlust von Biodiversität in diesen Studien bereits vorhergesagt worden, trifft auch so ein und allerspätestens seit den 1980er Jahren, seit Le Waldsterben, Lehnwort im Französischen sogar, ist allen klar, dass da massiv was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Sie beschreiben das als erste Phase des Krisenbewusstseins, die man als Schock erlebt hat und auf die man mit Erstarrung reagiert hat. Also man hat begonnen, das Verhalten ein bisschen zu verändern, hat sich ein bisschen angepasst, den ökologischen Fußabdruck ein bisschen verringert, hat die CO2-Emissionen ein bisschen heruntergefahren etc. Aber grundsätzlich, sagen Sie, wollte man sich vom Gewohnten eigentlich noch nicht verabschieden. Trotz sauberer Technik, grüner Technologie sollte alles irgendwie sich ein bisschen ändern, damit alles ungefähr so bleibt, wie es ist. Jetzt, sagen Sie, sind wir in der zweiten Phase dieses Krisenbewusstseins angekommen. Wir haben den Schock verarbeitet, wir konfrontieren uns damit und beginnen konstruktiv mit dieser Krise umzugehen. Ist denn die Einstellung nach 50, 60 Jahren Ökologie-Krisenbewusstsein wirklich so viel anders geworden, Frau Kindl?
Naja, das fragen Sie mich im Sommer 2026, wo wir eigentlich so auf dem Höhepunkt eines Backlash leben, weil Sustainability, wie wir alle wissen, derzeit in den Diskussionen keine Rolle spielt. Ich habe das in einem anderen Zusammenhang einmal Plinius-Strategie genannt. Wie gehen wir mit Krisen und Katastrophen um? Es ist einfach sehr, sehr verlockend, sie zu leugnen oder die Augen zu verschließen. Und derzeit, so scheint es jedenfalls, sind ja die Klimaprobleme oder auch Waldsterben oder Themen der Nachhaltigkeit eher sekundär in den politischen Diskursen. Wir hören fast nichts darüber und so weiter. Ja. Und Plinius, der im Jahre 79 nach Christus, der hat den Ausbruch des Vesuv miterlebt. Er war ein großer Naturforscher und als Naturforscher ganz fest davon überzeugt, dass es keinen Vulkanismus gibt. Jetzt muss man dazu sagen, dass es wenige Jahre vor dem Ausbruch des Vesuvs ein Riesenerdbeben gegeben hat. Und man muss auch dazu sagen, dass der Vesuv ja nicht jetzt von einer Stunde auf die andere ausgebrochen ist, sondern dass es eine Vorgeschichte gab, dass dieser Berg Dämpfe ausgeströmt und so weiter. Das heißt, es gab ganz klare Anzeichen, dass sich hier was tut. Aber weil Plinius Vulkanismus für ein Ammenmärchen hielt, für ein Volksmärchen, was für arme und ungebildete Menschen sei, hat er sich bis zuletzt geweigert, den Ausbruch des Vesuv als solchen anzuerkennen. Als der Vesuv als wirklich schon die Rauchfahne aufstieg, da ließ er ein Boot fertig machen und hat mit diesem Boot übergesetzt in dem Golf von Neapel, um dieses Naturereignis aus der Nähe betrachten zu dürfen. Als es Bimssteine vom Himmel regnete, hat er angeordnet, dass er jetzt ein Bad nehmen wolle, einfach nur um allen zu beweisen, dass das alles völlig harmlos sei. Also eine radikale Leugnung von Katastrophen im Angesicht der Katastrophe. Ich finde, das ist ein tolles Beispiel dafür. Und natürlich ist Plinius bei dem Vesuvausbruch dann ums Leben gekommen.
Aber das ist ja eher die Extremposition, die man heute gerne auch bei der extremen Rechten findet, also die Klimaleugnerposition. Aber viele anerkennen das ja an, logischerweise, dass es eine Klimakrise gibt, Erderwärmung, Artensterben, Übersäuerung der Meere, Plastikvermüllung etc. Und ändern das Verhalten aber auch nicht sehr, wollen vielleicht auch gerne noch ein warmes Bad nehmen wie Plinius.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir wollen doch schnell ein warmes Bad nehmen. Ich würde sagen, natürlich ist der Einzelne überfordert mit dem Appell, die Welt jetzt noch mal schnell zu retten. Und das führt gewissermaßen zu einer Zurückhaltung. Und ich finde das auch berechtigt. Also ich würde sagen, die Individualisierung des Problems, die überfordert uns. Das war ja auch dieser große Crux bei der ganzen Fußabdruck-Diskussion. Das wurde ja erfunden im Grunde, um die Probleme zu individualisieren. Gleichzeitig blenden wir völlig aus, dass es natürlich Profiteure gibt von der Zerstörung der Umwelt, wie wir sie gerade betreiben. Noch ist es vor allem die Fossillobby, die davon profitiert, dass so wenig geschieht. Da würde ich sagen, ist ganz oft die Individualisierung des Problems so ein Schattenboxen, um davon abzulenken, wer denn eigentlich die Verantwortlichen sind, nämlich von dem Wachstum, was wir produzieren, profitiert eine ganz, ganz kleine Gruppe.
Dann gilt es vielleicht nicht nur für Einzelne, sondern verstärkt auch für Leute, die Einfluss auf Strukturen und große Entwicklungslinien haben, was Sie mit dem Philosophen Odo Marquardt zitieren, nämlich, dass es nicht darauf ankommt, die Welt zu verbessern, es kommt darauf an, die Welt zu verschonen. Mhm. Ist das gewissermaßen Ihr Credo?
Dann, wenn es nicht zum Aufruf für Passivität verstanden wird. Mein Credo wäre derzeit, natürlich können wir nicht den Planeten retten. Das überfordert jeden von uns. Und wir können auch nicht, in großen Gesten den Kapitalismus abschaffen wollen als Einzelne oder die Öllobby absetzen und so weiter. Aber was wir tun können ist, und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, uns zusammentun. Da passiert sehr viel zurzeit. Es gibt so viele Initiativen auf ganz verschiedenen Niveaus. Mich beeindruckten immer wieder die ganzen Energiegenossenschaften, die vor 30, 40 Jahren sich in verschiedenen Kommunen gegründet haben, autark ihre Energie produzieren, erzeugen und verkaufen und im Zweifel, wenn es drauf ankommt, dann eben warm duschen dürfen, wenn alle anderen Wasser sparen sollen. Also Sie erinnern sich an den ölarmen Winter nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Da waren so Energiegenossenschafts-Communities, Ingelheim zum Beispiel oder Schönau im Schwarzwald, die hatten kein Problem mit der Energieversorgung. Und diese Idee geht zurück auf Initiativen von Menschen, die vor 30, 40 Jahren gesagt haben, wir bauen hier was auf. Und da würde ich einfach um Unterstützung bitten. Zum Beispiel Food Konsumgenossenschaften, Food Hub in München, da bin ich selber auch dabei, eine Gemeinschaft, die nachhaltigen Einkauf in regionalen Landwirtschaften unterstützt und fördert. Einfach mitmachen und sich zusammentun. Dort, wo ich selber auch wirklich Selbstwirksamkeit erfahren kann in der Gemeinschaft. Und ganz, ganz wichtig scheint mir auch, dass wir Geldströme, wenn wir sie denn lenken können, dorthin lenken, wo sie helfen bzw. weniger Zerstörung anrichten. Also ganz konkret bei Geldanlagen, in Initiativen, das Geld investieren, die keine Abholzung von Regenwäldern fördern, die keine Zerstörung lokaler Infrastrukturen in dem sogenannten Global South betreiben. Das heißt, ein Aufruf zum politischen Engagement, aber ohne zu polarisieren und stattdessen die positiven Kräfte, die es gibt, voranzutreiben. Und ganz, ganz oft, das muss ich auch sagen, sind es eben junge Leute, die was machen. Diesen Initiativen einfach Rückenwind zu geben, das scheint mir eine große Verantwortung für die Zukunft.
Sagt die Historikerin Annette Kehnl, Professorin an der Universität in Mannheim. Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit heißt ihr Buch zum Thema. Haben Sie vielen Dank, Frau Kehnl, für die Zeit und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Mein Name ist Dietrich Brandt.